Hä? What the film are we watching?
Und damit herzlich willkommen zurück zu What the Film Are We Watching? Zu Folge 96. Erste Folge im neuen Jahr. Happy New Year.
Frohes Neues.
Und wir starten gleich mal mit einem düsteren Film dieses Jahr. Eine altbekannte, sehr ikonische Figur aus dem deutschen Kino ist zurück auf der Leinwand, nämlich Nosferatu.
Der gerade zurück in seinen Sarg steigt. Wir nehmen die Folge tatsächlich in Person auf, die allererste Folge seit langem.
Stimmt, das haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gemacht.
Und hinter uns, hinter Nikolai, geht gerade die Sonne über der Skyline unter.
Die Skyline von München.
Die Skyline von München. Passend, da könnte es nicht sein.
Ja, und während die Sonne untergeht,
nee, umgekehrt, kommt, ich habe es falsch gesagt, Nosferatu kommt raus, steigt aus seinem Sarg nicht zurück.
Ja. Genau, nach 102 Jahre nach seinem Debüt sozusagen auf der Leinwand. Denn 1922 kam von Murnau inszeniert damals das erste Mal Nosferatu auf die Kinoleinwand. Das basiert auf einem Roman und das ist mehr oder weniger Dracula, die eine Geschichte um einen Vampir, der eben in dieser Inszenierung Nosferatu heißt. Den eigentlichen Namen, der ist Graf Orlok, unter dem er sich schimpft sozusagen. Und es gab nach 1922 noch eine weitere deutsche Verfilmung, 1979 von Werner Herzog mit Klaus Kinski, der den Stoff genauso verfilmt hat. Und jetzt im Jahr 2024, denn der Film ist letztes Jahr schon gestartet, hat sich unser altbekannter Robert Eggers an den Stoff gewagt und eine neue Version auf die Kinoleinwand gebracht. Und über die wollen wir heute sprechen.
Wie vertraut bist du denn mit den beiden Versionen, die du jetzt erwähnt hast?
Ich kenne die erste Version, also den Original, den Film von Werner Herzog mit Klaus Kinski, habe ich nur Ausschnitte tatsächlich gesehen im Rahmen des Studiums. Den Original habe ich mir aber tatsächlich in Ausschnitten nochmal in Vorbereitung für den Film angeschaut. Auch weil der andere ein bisschen bei mir in Vergessenheit geraten ist. Das habe ich erst nach dem Schauen irgendwie gelesen, dass es ja da noch eine Inszenierung gab. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Also den Murnau-Film habe ich damals auch im Studium gesehen. Den Werner Herzog-Film habe ich nie ganz gesehen, aber in genügend Ausschnitten. Und jetzt vor dem Kinofilm, weil ich mir sicher war, dass der voller Referenzen sein wird, der Robert Eggers-Film, habe ich noch viel Video-Essays und Kram mehr angeschaut. Auch weil es, glaube ich, darauf können wir ja gleich dann auch eingehen, interessant zu sehen ist, also wie Eggers in seiner Version thematisch mit dem Stoff umgegangen ist. Es gibt ja noch eine Coppola-Version, die Dracula einfach nur heißt, mit Gary Oldman als Graf Dracula, die aber halt nicht in der Nosferatu-Reihe sozusagen ist. Und die beiden deutschen Filme hängen ja ganz stark miteinander zusammen, weil die Herzog-Nummer ja also quasi eine Verneigung von Murnau ist und so eine Anknüpfung, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der deutsche Film quasi eine Pause hatte einfach, also die deutsche Filmkultur, dass Werner Herzog da anknüpfen wollte, wieder an dieses ja, Meisterwerk, das in die Kinogeschichte eingegangen ist von damals. Ja. Ja. Übrigens, ich glaube, dass das war zumindest in einem der Essays so angedeutet, könnte aber auch Halbwissen sein. Also was nicht Halbwissen ist, dass Murnau damals nicht die Rechte hatte, Bram Stokers Dracula zu verfilmen. Und deswegen heißt also Nosferatu Orlok in dem Film. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das Buch gelesen von Bram Stoker, aber auch viel zu lange her. Und ich glaube nicht, dass er da Graf Orlok heißt in dem Buch. Und meine Interpretation ist, dass, weil auch in Robert Eggers Film Nosferatu Orlok heißt, dass er das gemacht hat, weil der im ersten Film so genannt wurde, weil sie ihn nicht Nosferatu nennen durften. Und übrigens, noch ein Fun Fact, sorry, ich steige viel zu tief ein, aber der Film damals wurde von den Rechteinhabern des Romans verklagt, also die Filmemacher wurden verklagt und der Film hätte laut einem Gerichtsurteil eigentlich vernichtet werden sollen und nur durch großes Glück ist uns dieser Film erhalten geblieben. Also eigentlich dürfte der gar nicht existieren.
Da sind wir tatsächlich sehr froh für alle, die den Film nicht gesehen haben von 1922, also das Original. Der ist angeblich aktuell auf YouTube for free.
Ja,
der ist... Nachdem er ja...
Genau.
Die
Public Domain jetzt...
Die 70 Jahre sind ja. Weit überschritten hat mit 102. Genau. So viel vorweg. Ich entnehme dem aber, dass du dich gut mit Nosferatu auskennst und dieser Welt sehr bewandert bist.
Ich habe mich einigermaßen vorbereitet gefühlt, aber ja.
Aber bist du ein Fan? Also siehst du Nosferatu von Murnau auch als Meisterwerk, wie ihn viele sehen, an denen, also es ist ja...
Also es ist nicht so, dass ich mir den Film angucke und denke, oh, den gucke ich jetzt jedes Jahr. Ich verstehe den historischen Kontext in dem und auch wie Werner Herzog daran anknüpft. Ich verstehe, dass daraus, also wenn du die in der Filmgeschichte, wie viele Filme in den letzten 100 Jahren auf dem Stil, der da entstanden ist, also der deutsche, eigentlich kommt es ja aus der Romantik, aber dann war es der Expressionismus, also wie viel daraus entstanden ist und wie viele Leute sich immer noch den Film angucken oder Filmemacher und sich daran inspirieren, das verstehe ich halt, die Wirkung und daran, also die Wertschätzung kann man dem Film auch geben. Ja,
ja.
Definitiv. Aber klar, er ist halt 100 Jahre alt und dementsprechend sieht er halt auch
aus. Ja, das ist definitiv gealtert. Ja. Gut. Die Story kurz und knapp zusammengefasst. Es geht um Graf Orlok, der ein Vampir, Dracula, wie auch immer ist und sich eine neue Bleibe sucht. Beauftragt deswegen einen...
Immobilienmakler, wenn man so will.
In einem deutschen Städtchen, das Lübeck sein soll und Vosberg heißt, dort eine Bleibe, ein Anwesen zu finden und daraufhin wird ein Angestellter von ihnen, nämlich Thomas Hutter oder Hutter, wenn er deutsch ist, dann ist es Thomas Hutter, zu Graf Orlok auf die Burg geschickt, um die ganzen vertraglichen Sachen zu klären. Thomas Hutter hat zu Hause eine Frau, nämlich Ellen, die in der neuen Version von Robert Eggers schon viele Jahre vorher Kontakt mit Graf Orlok aufgenommen hat und durch übermenschliche Kräfte davon durch Träume, Wahnvorstellungen geplagt ist. So nimmt das Ganze seinen Lauf, dass Thomas Hutter auf diese Burg kommt, Graf Orlok gegenüber steht und dieser eben nach und nach dann sich nicht nur dessen Frau holen möchte, sondern eben auch seinen Schrecken in einer anderen Stadt verbreiten möchte. An sich ist von der Grundstory, soweit ich mich erinnern kann, alles gleich geblieben.
So ja, nur das also in Bram Stokers Roman, der spielt in London natürlich. Also da kommt Dracula nach London mit dem Schiff.
Ja. Genau, aber so das Story-Konstrukt ist gleich geblieben. Was Robert Eggers aber ein bisschen anders macht, ist einen anderen Fokus legen, beziehungsweise andere Personen prominenter oder weniger prominent inszenieren und geht da in einem anderen Blickwinkel ran, als das Murnau und Werner Herzog bislang gemacht haben. Erster Eindruck, wir waren ja nicht zusammen im Kino. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Film zu sagen hast.
Bei uns hat der Film erstmal mit einem großen Lacher angefangen, weil es gibt ja diesen sehr intensiven Prolog, den ich auch wirklich sehr, sehr gut fand. Und dann kommt ja die Credit-Scene und die großen Streicher fahren auf und dann ist kann dann für 5 Sekunden auf einmal Stille einfach nach diesem Auftakt und dem großen ersten scary Moment. Und der Sound schneidet weg, der ganze Kinosaal ist ruhig und dann fällt irgendeinem in der Reihe irgendwo hinter uns halt, ich glaube, der Getränkebecher aus der Hand oder so. Man hat es nur noch so gehört, wie es so gescheppert hat und dann irgendeiner laut ruft, Jesus! Und der ganze Kinosaal lacht einfach nur, weil das so ein intensiver Einstieg war in den Film. Und irgendeinem fällt vor. Nee, es war kein. Das war so, dem ist aus Schreck quasi der Becher aus der Hand gefallen und er reagiert. Es war witzig. Robert Eggers Nosferatu. Ich habe einige Gedanken zu dem Film. Zum einen, es war als Kinobesuch, als vor allen Dingen auf visueller Ebene, fand ich den Film wirklich gut, unterhaltsam, kreativ. Inzwischen, das ist Robert Eggers vierter Film, ich habe ja alle vorher auch gesehen, und wenn man sich mit ihm beschäftigt, dann weiß man, dass er halt thematisch sehr mit dem Okkulten halt, also das ist so sein Hobby. Und wie historisch akkurat seine Filme sind, dann wie er in seine Recherche geht und wenn man sich die Interviews auch anhört mit ihm, dann wie wichtig ihm diese Details auch sind. Und ich glaube, das hilft so ein bisschen, also mir hilft es inzwischen bei Robert Eggers Filmen, dass ich das auch einordnen kann, denn Nosferatu funktioniert für mich vor allen Dingen in seiner Stimmung, in seiner Dramaturgie, hat er mich aber nicht ganz so gekriegt, also im Sinne von, also dieser, ich weiß gar nicht ganz genau, was Robert Eggers eigentlich mit dem Film wirklich machen will, außer dass es halt tausende Referenzen gibt an die alten Filme und dass er im Gegensatz zu Murnaus Film, der halt kurz nach der spanischen Grippe in Europa damals gedreht wurde, oder die Pest halt auch kommt, also und es gibt eine Quarantäne in der Stadt. Das ist so einer der Hauptfokusse und wie Doktor, wie heißt er denn? Nee, der Herr Nock, heißt der Herr Nock? Der Boss von Thomas, der Helfer von Nosferatu quasi, der Immobilienmakler. Der wird in Murnaus Film halt zum Sündenbock sozusagen. Für viele war der Film dann auch im Nachhinein auch, obwohl das der Film, glaube ich, gar nicht wollte damals, Murnau, so die ersten Anzeichen hin zum, was dann im Nationalsozialismus passiert ist, also wie eine Gesellschaft sich in so einem Moment halt verhält und wo es dann hingehen kann. Werner Herzogs Film war sehr viel, viel menschlicher, also Nosferatu als Mensch, der neidisch ist auf die Liebe, also er ist unsterblich, aber er hat nie Liebe erfahren und was es für ein Schmerz ist, unsterblich zu sein, und er trachtet nach dieser Liebe, und das ist ja ein sehr viel intimerer Film sozusagen, und Robert Eggers stellt Ellen halt sehr in den Mittelpunkt und ihre Rolle, es geht sehr viel um die Rolle der Frau damals in dieser viktorianischen Gesellschaft sozusagen, auch wenn wir hier nicht in England sind, aber der Umgang der Ärzte mit Frauen, das wird sofort Hysterie und Melancholie verschrieben. Es geht darum, es geht um unterdrückte Sexualität auch der Frau, die sie nicht ausleben darf in dieser Gesellschaft. Und den Fokus, also ich sehe die Thematik, ich sehe, wofür Nosferatu oder Orlok stehen soll. Er sagt irgendwann auch, I am nothing but an appetite. Also es geht generell um unterdrückte Schatten in uns selbst, also sehr Sigmund Freud-artig halt, was wir nicht ausleben, leben wir oder lebt sie quasi durch ihre Beziehung mit Orlok aus. Also es geht ja sehr um sexuelle Fantasie, Gelüste halt auch. Und,
das ist ja der Grund, warum sie sozusagen, also überhaupt eine Connection mit ihm hat, weil sie ja, also sehr ganz am Anfang dieser kleine Vorspann sozusagen, dass sie ja Bedürfnisse hat und eigentlich irgendjemanden ausruft, diese zu befriedigen, und Graf Orlok eben der ist, der das tut, und dadurch sie aber diesen Pakt mit ihm eingeht.
Genau, ja. Und da entscheidet sie sich ja doch für Thomas, also in eine Beziehung zu kommen, die sie stabilisiert wieder quasi. Aber er kennt ihre Bedürfnisse ja auch nicht wirklich. Also er versteht sie ja auch nicht, obwohl er, also die lieben sich und wollen sich verstehen. Aber genau, es gibt trotzdem da Hürden zwischendrin. So, und die Thematik ist, glaube ich, so der Grundstein für diesen Film, was Robert Eggers damit macht. Also er hat den Stoff quasi in die Richtung interpretiert. Und das sehe ich, aber gleichzeitig interessiert er sich trotzdem sehr fürs Okkulte. Es geht um so fast schon satanische Rituale auch. Also so Sachen, die dann wieder wegführen von den Metaphern eigentlich, wofür Nosferatu steht, weil er ist dann trotzdem ein echtes Monster, an das die Leute glauben. Und Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass da ein bisschen zu viel drin steckt und dass Robert Eggers vielleicht sich generell in seinen Filmen ein bisschen mehr für die Stimmung, für das Visuelle, für seine Recherchen interessiert, als dass er dramaturgisch eigentlich, also er schreibt seine Filme ja alle auch selbst und das Drehbuch war auch über 10 Jahre in Bearbeitung. Und dann gibt es halt so Themen wie die Pest, die noch drin ist. Der Film geht immer so hier mal in eine Richtung, hier mal in eine Richtung, aber wenn er sich vielleicht stärker fokussiert hätte auf wofür Orlok steht und seine Beziehung zu Ellen, hätte es mir eigentlich gereicht. Und im Endeffekt, er hatte keinen so emotionalen Impact auf mich, der Film. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich hatte das Gefühl, einen sehr schönen, also artistischen Film anzugucken mit coolen Horrorelementen, der mich aber, die Figuren haben mich nicht so ganz gepackt, so, keine Ahnung.
Ja.
Aber trotzdem fand ich es ein cooles Kinoerlebnis auf jeden Fall. Sorry, ich habe sehr, sehr lange geredet.
Kein Problem.
Aber ich musste den Bogen dahin spannen.
viele interessante Punkte dabei.
Wie war es für dich?
Ja, ich habe ähnliche Bauchschmerzen mit dem Film wie du, beziehungsweise jetzt auch nach dem, also auch wenn ich The Witch immer noch nicht gesehen habe, jetzt bei mir dann dritten Film von Robert Eggers, visuell schöne Bilder auf jeden Fall und irgendwie so die Stimmung, die kann er echt gut einfangen. Ich war auch anfangs tatsächlich, fand ich es gut, dass eben ein bisschen ein anderer Take, beziehungsweise Ellen, so in den Vordergrund gestellt wird, aber was damit irgendwie gemacht wurde, war jetzt auch nichts Neues und nichts, was man nicht irgendwie schon gesehen hatte oder kennt. Und das führt dann irgendwie auch wieder dazu, auch wie du ja angesprochen hast, dass er hier und da und dort überall Sachen anschneidet, dass sich's wie alles, aber irgendwie auch nichts anfühlt, dieser Film. Also ich kann ihn überhaupt nicht einordnen, ob er sich jetzt ähnlich wie Herzog vor Murnau verneigen möchte. Ist in Teilen da, irgendwie aber auch bei beiden, also selbst zu dem Herzog-Film gibt es Referenzen. Dann gleichzeitig lässt er aber trotzdem viel von sich und seiner Sichtweise einfließen und steht schon irgendwo auch teilweise im Vordergrund, einfach seine Art und Weise zu inszenieren und Bilder zu machen, was ich schön finde und auch gut ist, aber es wird dadurch so ein Mischmasch. Und der hat mich nicht mitgenommen insgesamt einfach. Und das ist da, weil ja auch die Story irgendwie, es ist halt trotzdem nichts Neues und dann brauche ich irgendwas anderes, was mich am Ball irgendwo wo hält. Also dieses.
Wusstest du, wo es hingeht am Ende mit der Story?
Also ja.
Das Ende hattest du noch im Kopf.
Ja. Genau, das Ende hatte ich noch im Kopf und das ist am Ende ist es ja trotzdem ein klassisches Gut gegen Böse. Auch was man hier sieht. Und da wünsche ich mir einfach, dass da thematisch man das anders auflädt, vielleicht, oder eben noch eine andere Komponente mit reinnimmt, weil das, glaube ich, von der Story her ist sie so allgemeingültig, dass man das wahrscheinlich sogar hinkriegen könnte. Genau. Und auch wenn ich visuell die Bilder zum Teil schön fand, fand ich den Horror sehr zurückhaltend. Also ich würde den gar nicht so sehr als Horrorfilm einstufen. Das ist auch okay, dass ich mich da jetzt nicht permanent erschreckt habe in dem Film, aber ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen Schuld daran die moderne Technik ist, dass einfach die Bilder viel zu klar und gut aussehen, dass du einfach diesen Gruselfaktor gar nicht mehr so stark hast, weil das einfach schon ein bisschen davon wegnimmt. Aber ich finde auch die Art und Weise, wie er Graf Orlok inszeniert hat, also auch wie er vom Design her war, fand ich ihn nicht gruselig. Der sah schon, also ich weiß nicht, dieser riesen Schnauzer hatte schon fast so was Komödiantisches. Dann auch dieses Atmen war aber irgendwie so das Einzige, wo ich mir denke, das ist was ihn bedrohlich macht, aber war auch auf die Dauer irgendwie ein bisschen zäh. Er hat damit, glaube ich, versucht, am Anfang ein bisschen zu spielen, dass man ihn nicht sieht. Aber irgendwie war dann der Reveal am Ende doch nicht so ein Aha-Moment, den man sich irgendwie gedacht hat, wenn ich da an den Film von Murnau zurückdenke. Das ist einfach dieses bleiche, starre Gesicht schon, in dem eigentlich fast gar nichts passiert. Schon viel, viel gruseliger als das, was Graf Orlok irgendwie bei Robert Eggers überhaupt war. Was mir auch irgendwann aufgefallen ist, dass die Größenverhältnisse überhaupt nicht passen. Also wenn Ellen mit Thomas gesprochen hat, dann war Thomas so einen halben Kopf größer als sie. Wenn Orlok und Thomas gesprochen haben, war Orlok einen Kopf größer als er. Aber wenn Ellen und Orlok gesprochen haben, dann war da auch nur ein halber Kopf dazwischen. Also irgendwie war da auch so ein paar Sachen, die das war nicht so dieses bedrohliche Ding. Und das nimmt natürlich dieser ja doch gut gegen böse Story einiges weg.
Ja, also der Gruselfaktor war bei mir, mehr erhofft hatte, aber ich war auf mehr eingestellt, weil ich öfter gelesen habe, dass es der gruseligste Take auf Nosferatu im Gegensatz zu den anderen beiden Filmen und so. Und also der Prolog haut schon sehr rein, finde ich, und war sehr, sehr stimmungsvoll mit diesem. Sie schwebt vor diesem Balkon, offenen Balkon, und in der Gardine sieht man den Schatten von Orlok schon, und auch das ist schon sehr symbolisch. Ne? Also wenn es viel um den Schatten in uns selbst geht, den wir, also genau, alles ist ja symbolisch in dem Film, ne? Und dieser kurze Jumpscare da, wenn er sie packt am Hals, das war atmosphärisch so, also es war ein guter Einstieg. Ich fand aber dann generell, dass die Inszenierung manchmal nicht ganz so konsistent oder konsequent war. Meine Lieblingsmomente waren eigentlich die, wenn es so ein bisschen langsam getragen eerie war. Also natürlich ist dieser Moment, wenn die Schattenhand über die Stadt geht, und auch die große Hommage an Murnau, wenn diese Schattenhand die Tür aufmacht und an der Wand so entlang ging. Und das waren Momente, die ich viel, viel bedrohlicher fand. Also diese ganz ruhigen, getragenen Momente als. Und ich habe mir gewünscht, das ist eigentlich, also das sind die Momente. Ich finde, der Film hatte vereinzelt richtige, große, starke Momente, wo ich auch jetzt im Nachhinein sage, die würde ich mir alle wirklich gerne nochmal angucken. Aber den ganzen Film muss ich jetzt nicht nochmal angucken gerade, weil er zwischendrin für mich einfach so dramaturgische Pausen fast schon hat, die mich nicht, also ich habe mich nicht so oft, gerade weil man weiß, wo der Film enden wird, hat man sich selten gefragt, wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's denn mit der Figur weiter? So. Ja. Das war mehr so, macht mal weiter, okay, jetzt geht ihr auf Jagd, jetzt fragt ihr den Doktor und dann so.
Ja, und das ist so ein bisschen, also so am Ende sind das aber diese Zitate, die funktionieren, aber ich glaube, weil die bei uns halt dann doch als sehr ikonische Bilder eingebrannt sind und man eine gewisse Stimmung damit verbindet, diese Hand halt zu zeigen, sowohl über der Stadt als auch an der Tür. Ich weiß nicht, ob das, also dadurch, dass du ihn einfach so viel vorher siehst, ich weiß gar nicht, ob es der Nosferatu-Film sogar ist, in dem Graf Orlok die meiste Screentime hat. Gefühlt schon. Ja. Und trotzdem macht es den Film nicht gruseliger, weil das gerade dieses, ihn eigentlich nicht zu zeigen und daraus so ein Mysterium zu machen. Also damit hat vor allem Murnau, finde ich, sehr viel länger und mehr gespielt, macht das Ding eigentlich zu was Größerem und was Dunklerem und zu was Mystischerem auch noch, weil man sich, glaube ich, immer noch was Schlimmeres vorstellt, als es wahrscheinlich am Ende sogar ist.
Naja, du hast völlig recht. Also gerade diese Schattenspiele, die kommen erst im letzten Drittel. Und da, genau, also das nimmt so ein bisschen den.
Ja, und es macht ihn dann auf einmal so groß, wenn er so über die ganze Stadt fliegt, aber du weißt eigentlich, wer er eigentlich ist und dass er eigentlich so ein kaputtes, lappriges Ding irgendwie ist, weil er wirkte nie wirklich bedrohlich auf mich. Also selbst in der, und ich weiß auch nicht, ob das an der Art und Weise des Spielens ist oder wie die Regieanweisungen dahingehend waren, aber also wird ja von Bill Skarsgård gespielt. Viel kommt da nicht, aber
Also ich mochte die ersten Szenen, wo man ihn immer in der Unschärfe sieht im Schloss, ne, wenn die beiden sich unterhalten. Da siehst du immer so in der Unschärfe, da ist irgendwie, also das ist halt so eine halbe Monsterfigur, die da sitzt, so ein Untoter. Das fand ich schon ziemlich gut. Ich glaube, das Design kann man sich streiten. Auch hier steckt wieder viel Recherche hinten dran, weil selbst, dass er einen Schnauzer hat, ich glaube, Robert Eggers hat in einem Interview gesagt, dass viel Glück, wenn ihr einen Aristokraten damals aus der Zeit, aus der Region ohne Schnauze finden wollt. Das war halt damals so. Und ich glaube, er ist halt, also dieser Glaube an Vampire, der stammt ja aus echten, so okkultem Denken, ja, und Aberglauben, auch aus der Region. Und er ist da hingegangen und hat sich das durchgelesen, angeschaut, was auch immer, und hat sein Nosferatu so ein bisschen daran angelehnt, dass es so die Vorstellung, dass es ein untoter Aristokrat ist, der auf seinem Schloss lebt und deswegen dieser Mantel und so. Ich fand ihn insgesamt, der Look und das Design, auch die langen Nägel und so, da gab es schon ein paar coole Momente, wo der Film optisch wirklich, also da sind viele Bilder drin, die man sich irgendwie einframen kann, finde ich danach.
Ja, das ist ja auch ein bisschen seine Stärke und das funktioniert aber den Film über irgendwie nur in einzelnen,
ja,
also, Elementen.
Genau, und also auch dramaturgisch zum Beispiel die Sequenz, wo er bei den, also wo er ankommt, bei den Locals quasi vor dem Schloss, und da die Unterkunft sucht. Das war so ein typischer Robert Eggers-Moment, finde ich. Also vergleichbar auch mit Northman, wo du richtig merkst, der hat, seine Passion ist, in diese Kulturen einzutauchen, die abzubilden und daraus so ein bisschen einen Horror zu schaffen. Aber dramaturgisch hat der Moment irgendwie, klar, hat es ein bisschen aufgeladen, die Leute fürchten sich vor Orlok, aber gleichzeitig waren die Leute selbst auch irgendwie gruselig. Also, weißt du, was ich meine? Diese emotionale Aufladung von Thomas kommt in ein Dorf, wo er gewarnt wird, er soll nicht zu Orlok gehen, aber den Leuten selbst, den würde ich gar nicht so vertrauen, weil die selbst alle so ein bisschen komisch sind, weißt du?
Ja, das war den Teil hätte man auch irgendwie komplett skippen.
Ja, also das hätte auch direkt am Schluss ankommen können und da hätte man auch seine Ankunft gruselig gestalten können, weil diese...
Ja, wobei ich das schon, also das war irgendwie ein bisschen komisch geschnitten hier und da, von dieser Ankunft, wo er hinläuft. Am Ende läuft er ja trotzdem zum Schloss.
Ja.
Da war, also für mich war das... Also es war ja eine ganz lange Straße, den Wald entlang und eine Kreuzung, direkt horizontal.
Mhm.
Und irgendwann ist es, glaube ich, einmal gesprungen und hat nicht mehr so ganz gepasst. Aber vielleicht,
ja,
war
es
auch,
es
das
passt Übernatürliche. Auch. Ja, also dieses, er wird angezogen und er sitzt auf einmal in der Kutsche und auf einmal steht er doch schon vor dem Tor. Also ja, dieses, er kann, ne, dieses Orlok ist jetzt in seinem Kopf und zieht ihn so an. Ja, das waren insgesamt Momente, die funktionieren. Ja, aber im Mittelpunkt steht ja trotzdem Alans Geschichte, gespielt von Lily Rose Depp. Wie bist du damit gegangen mit der Figur?
Anfangs fand ich es interessant, aber es war sehr eintönig. Also es war so ein, man wusste ja von Anfang an, dass sie das Ziel ist und auch was hinter ihren Episoden sozusagen steckt und dass das eben nicht irgendwelche Melancholie, Hysterie oder sonst was ist. Und dadurch hat man halt zugeguckt und gewartet so ein bisschen, bis Graf Orlok da ist und das sozusagen vollziehen kann, was er wollte. Wie gesagt, an sich der Gedanke, glaube ich, und man hätte damit was machen können, aber das wurde, glaube ich, einfach nicht ausgenutzt.
Von Robert Eggers. Ja, ja. Ich fand auch zwischendurch, dass sie... Ich habe ihre Figur manchmal nicht so ganz verstanden, weil dann hatte sie wieder so exorzistische Anfälle, wo so ein Dämon in ihr ist und sie verdreht die Augen und den ganzen Körper. Klar, sie ist dann besessen, aber das ging mir dann schon wieder zu weit weg von ihrer Figur, die versucht, keine Ahnung, so zu leben, wie sie ist, aber sie kann es halt nicht. Sie wird fehldiagnostiziert von Ärzten, aber gleichzeitig passieren diese tatsächlich übernatürliche Sachen. Weißt du, was ich meine? Also ich wusste, diese Mischung aus Metapher und ihr Innenleben und dem Okkulten, das ist alles so ein Mischmasch irgendwie.
Ja.
Und ich wusste dann irgendwann nicht, ist sie halt von einem Dämon besessen und sie muss halt befreit werden? Oder geht es dem Film eigentlich um ihr Innenleben, dass sie als Frau einfach nur auch ihre Sexualität ausleben will? Und
ja, aber irgendwo ja auch zerrissen ist oder vielleicht auch, also man hätte das ja auch dahingehend inszenieren können, dass sie diese Entscheidung, sich da Graf Orlok zuzuwenden und diesen Deal einzugehen, nicht mehr sicher ist und das loswerden möchte. Aber der Film hat ja eigentlich uns das so gezeigt, als würde Graf Orlok sie immer wieder ausnutzen und ihr was nehmen eigentlich, schon weil es ihr nicht gut geht. Dabei gibt er, also eigentlich hat er ja das Ziel, sie zu erfüllen. Und irgendwie so, das war sehr, hat nicht zusammengepasst.
Ja, also es gibt auch so ein paar Sachen, die, da muss ich fast sagen, die habe ich nicht so richtig verstanden. Also auch am Ende ist sie ja von ihm wirklich angezogen und gibt sich dieser Lust hin. Und gleichzeitig, also klar, vielleicht könnte man das so nennen, um deinen Schatten zu überwinden, musst du in deinen Schatten eintreten. Ich glaube, das ist auch sehr Sigmund Freud halt.
Ja.
Okay, vielleicht ist es das einfach die Antwort darauf. Aber ich war immer so, mir hat so die echte Motivation der Figur gefehlt. Und dann war es wieder, jetzt ist gerade eine Metapher. Jetzt sehe ich gerade wieder die echte Figur. Und jetzt ist aber wieder eine Metapher. So,
ja.
So hat sich der Film für mich angefühlt, weißt du? Und, naja.
Ja, es spielt halt alles in dieses viel rein, also viel in diesen Film packen wieder mit ein. Und viel Symbolik und hier noch das und da noch das. Und ich finde, das hat er bei Northman auch schon gemacht, dass er sich nicht auf das, was ja an Lighthouse gerade eigentlich so großartig war, ist, dass man sich wirklich um eine Sache gekümmert hat.
Also, ja, musste er, weil er war in einem Raum.
Ja.
Und bei The Witch ähnlich. Da ist, ist eine Familie, die eingepfercht ist zu Hause und vielleicht braucht er das. Weil ich finde, Robert Eggers hat einfach dramaturgische Schwächen.
Robert Eggers vom Theater?
Nee,
vielleicht würde ihm das eher liegen.
Ich glaube, der war auf einer ganz klassischen Filmschool irgendwie, aber keine Ahnung.
Ja, also das dieses Begrenztere steht ihm irgendwie ein bisschen mehr, als hätte man jetzt, wo er diese große Spielewiese hat, hat er dieses, ja okay, dann muss ich alles mit reinnehmen und alles mit ausnutzen, was er an Möglichkeiten und Optionen hat. Und auch die Musik tatsächlich sehr generisch. Also die erfüllt ihren Zweck, aber ist jetzt auch nichts, es erfüllt seinen Zweck. Also es ist jetzt
auch wieder recherchiert, das weiß ich. Ne? Also die Musik aus der Filmepoche, wir zitieren halt, anstatt dass man sagt, wir machen was total Abgefahrenes irgendwie.
Ja, man kann es ja zitieren und Elemente mit einfließen lassen, aber er möchte es möglichst akkurat machen, aber dieses Abbild dieser akkuraten Fakten, ich weiß nicht, ob er sich da selber im Weg steht, weil er diesen Anspruch hat und vielleicht, dass es künstlerisch cohesive ist und so ein Sinnbild ergibt, dadurch vielleicht drunter leidet.
Ja, wir haben jetzt sehr lange gar nicht mal so gut über den Film gesprochen, aber ich muss sagen, ich war froh, ihn im Kino gesehen zu haben. Ich mag Robert Eggers Filme für die Stimmung. So, und ich finde, alleine für die lohnt es sich. Man muss diesen Film auch im Kino sehen.
Ja.
Vor allen Dingen, weil der so dunkel ist, dass man kann wieder auf dem Fernseher zu Hause dann aussehen wird. Aber ich muss für mich persönlich einfach feststellen, Robert Eggers ist kein guter Dramaturg und vielleicht sollte er seine Ideen, die er hat, jemandem geben, der ihm auch gute Dialoge schreibt. Ich finde auch die Dialoge irgendwie nicht, weißt du, das war so. Ja, und ich muss schon sagen, wir haben dann,
das war der beste Dialog.
Wir haben gar nicht so viel über den Cast gesprochen. Natürlich William Dafoe, wie immer großartig. Und der ist so der fast schon der einzige Charakter oder Schauspieler, der so ein bisschen Spaß in diesen Film reinbringt, weil dieser Film nimmt sich so todernst die ganze Zeit.
Ja,
der ist. Und bei Willem Dafoe, man merkt so, könnte man fast schon meinen, der ist der Einzige am Set, der gemerkt hat, dass der Stoff gar nicht mal so, also der ist auch ein bisschen lächerlich so, weißt du, diese Dracula und so. Das heißt lächerlich, aber du weißt, was ich meine. Und der spielt seinen Doktor halt mit so einer, also fast schon so überhöht und ein bisschen over the top.
Das hätte vielleicht der ein oder anderen Figur noch gut getan, dann, dass es nicht zu ernst ist, sondern noch ein bisschen drüber. Nee, an sich, also ich zu schlecht möchte ich ihn auch nicht reden. Ich finde es nur, also ich ein bisschen schade, diesen, also weil ich mir, glaube ich, auch für Robert Eggers einfach gewünscht habe, dass es funktioniert. Mhm. So ein bisschen, dass es ist halt einfach ein sehr ikonischer und Stoff, der vor allem bei, glaube ich, teilweise das Zielpublikums einfach sehr, sehr bekannt und präsent ist. Und das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, dann auch noch da seinen eigenen Twist reinzufinden, weil du niemals rauskommen wirst, wenn du Stoff verarbeitest, der zuvor schon verarbeitet wurde, dass es miteinander verglichen wird. Und dadurch ist ja einfach die Messlatte einfach recht hoch tatsächlich.
Ja, am Ende wirkt der Film auch ein bisschen wie so eine, es war sein Traum, seit er 8 Jahre ist, so einen Film zu machen. Er wollte ihn ursprünglich auch viel, viel früher machen, schon als seinen zweiten Film. Dann kam aber Lighthouse und er sagt selbst, es war ganz gut, dass er den Film erst jetzt gemacht hat. Es wirkt dann doch wie jemand, der einfach nur ganz viel zitiert und Lust hat und dann versucht hat, seinen eigenen Twist reinzubringen. Aber er hatte vielleicht gar nicht so eine wirkliche Motivation, was Neues aus dem Stoff zu machen, sondern nach 100 Jahren, nach Murnaus Film, halt einen modernen Nosferatu zu machen. Und das merkt man dem Film dann doch ein bisschen an.
Würdest du den Film trotzdem empfehlen?
Irgendwie, ja, doch schon, weil er gerade fürs Mainstream-Kino doch fast grenzwertig artsy ist. Also im Sinne von, ne, ich weiß gar nicht, wie gut der gestartet jetzt ist, der Film, weil Northman war ein Riesenflop für ihn. Ich kenne auch sein Budget gar nicht für Nosferatu. Ich weiß nicht, wie der Film finanziell abschneiden wird und ob Robert Eggers danach nochmal Geld bekommt von den Studios. Weil langfristig wird er halt, also wenn er wirklich so große Stoffe visuell auch groß inszenieren will, wird er halt einen Kassenerfolg mal brauchen.
Ja.
Also als Kinofilm, ja, irgendwie schon, nee, so eine halbe Empfehlung.
Ja, das, was Neues draus geworden ist, leider nicht. Wenn man sich's anguckt, dann glaube ich, macht's vor allem auch Sinn, sich mit den anderen beiden Filmen und Inszenierungen auseinanderzusetzen, so als Recherche und Interessen halber, aber abgesehen davon hat man, glaube ich, gerade gut andere Wahl im Kino.
Gut, nach Nosferatu, so, sonst was Sonstiges auf dem Herzen?
Ja, etwas auf bisschen gehabt? Auflockernderes tatsächlich. Ich war noch in Emilia Paris gewesen, der Film, ein mexikanischer Film, der jetzt zuletzt erst den Golden Globe für beste Comedy Musical gewonnen hat und was auch ein Musical ist, ein Thriller Musical, und ich muss halt einfach sagen, so macht man's. ich saß im Kino, ich hatte Gänsehaut, es ist eine wahnsinnig interessante, packende Story, performancemäßig. Zoe Saldana, die Hauptdarstellerin, deren Name mir gerade leider nicht einfällt, aber auch Selena Gomez, wahnsinnig gut.
Fand sie ihn besser als Wicked?
Ja, also das ist tatsächlich, also musical-mäßig würde ich ihn sogar über La La Land stellen, weil...
Sind das alles Original Pieces, die da geschrieben wurden?
Ja, sind alle Original Pieces, und es ist einfach ein... Ich saß, glaube ich, schon lange nicht mehr so investiert in einem Kinofilm und also abgesehen von Musical. Also selbst dahingehend muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich weil der ja auch schon letztes Jahr gestartet ist, mein Top-Film aus 2024 ist.
Das hätte ich nicht gedacht tatsächlich, ja.
Der Film war voll wie sonst was. Es war wirklich, ich war gestern Abend im Kino, bis auf den letzten Platz war der Saal ausverkauft, was ich nicht gedacht hätte. Ich kann den nur wärmstens empfehlen.
Ja, ich scheue mich natürlich immer noch vor dem Musical-Aspekt. Und ich hatte sehr gemischte Rezensionen gelesen oder Meinungen gehört. Manche finden den als Musical echt schwach irgendwie. Vielleicht gibt es auch so ein, vom letzten Jahr noch so ein Wicked-Paris-Lager, so, die sich gegenüberstehen.
Definitiv, weil alle Wicked-Fans sind ja erbost darüber, dass bei den
Golden Globes gerade abräumt.
Genau, und Wicked nur den für Box-Office-Achievement gewonnen hat, aber ich glaube, da haben halt die meisten Leute halt auch nur Wicked gesehen und den Rest nicht.
Ist ein Franzose, ne, der den Film gemacht hat.
Ja.
Zumindest französischsprachig.
Ja, genau, ist auch französische Produktion zum Teil.
Auch witzig, also ne? Weil das spielt ja irgendwie in Kolumbien oder so, ne? Das
spielt in Mexiko.
Mexiko,
ja. Also ein bisschen auch in der Schweiz und sonst auf der Welt, aber Großteil spielt in Mexiko-Stadt.
Oh ja, ich sehe gerade deinen Letterboxd-Score. Huiuiui.
Ja.
Na gut. Ich weiß nicht, ob ich den in der Kinoseason mitnehme, aber falls er dann doch den Oscar gewinnt, spätestens dann komme ich nicht drum herum.
Ja, spätestens dann zwinge ich dich. Hast du noch irgendwas gesehen in der Zwischenzeit?
Oder? Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergesse.
Außer deinem Herr-der-Ringe-Marathon.
Ja, Herr-der-Ringe-Marathon, der war dran. Ich habe Dune Prophecy angefangen zu gucken und war überrascht, also positiv überrascht. Ich hätte nicht so viel erwartet. Ich habe jetzt, wir haben, ich glaube, 2 Folgen erst geguckt. Es gibt ja nur 6, war ein bisschen kürzer wegen des Writer-Strikes. Fügt sich sehr gut ein in die Welt von Denis Villeneuve und ist jetzt keine 10 von 10 Empfehlung, bitte, also revolutioniert hier irgendwie das Seriengame. Aber ich war überrascht, dass eine Sci-Fi-Serie, es ist gut geschrieben, es ist spannend, hat ein paar Horroraspekte und so. Ja, ob es jetzt unbedingt eine Sehempfehlung ist, weiß ich nicht, aber wenn man eine Sci-Fi-Serie sucht, glaube ich, kann man das schon machen.
Ergänzt die was zu den Filmen? Also ist es...
Das spielt 1000 Jahre vor den Filmen und zeigt die Anfänge quasi der...
Also nichts, was zwingend notwendig
ist. Ach so, nee. Es füllt jetzt keine Lücken des Films.
Es ist kein Start eines Cinematic Universes. Ja, soll es zur Auftaktfolge fürs Jahr 2025 gewesen sein.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Wir hören uns.
Wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?